Wenn die Grundes auch nicht so groß, dann kann man es auch in den Punkt bringen.
Ja, wir wollten uns als ein Projekt vorstellen, das in Dortmund als aufgrund einer Initiative der Medien konzipiert. Und zwar sind wir fast ausschließlich in der Altenpflege tätig. Wir haben unterschiedliche Motivationen dafür zusammengesetzt und wir haben jetzt mal ein Thesenpapier vorbereitet, in dem wir die verschiedenen Überlegungen, die uns zusammengeführt haben, zusammengetragen haben. Da hing es wirklich in freier Rede, bitte, wenn ich das vorlesen. Leider haben wir vergessen, das zu fotografieren, damit ich dem vorlesen konnte. Ich versuche es mal noch ganz kurz zu lesen. Und unser Ziel ist darüber, uns öffentlich zu machen und auch ein Stück Leute anzusprechen, dass sie sich entweder uns anschließen oder an anderen Orten halt gleiche Projekte gründen. Und zwar hatten wir den Titel gewählt, Veränderung ohne Bewegung. Viele, die in wirtschaftlich organisierten Betrieben der IT-Branche ihr Geld verdienen, machen wie übrigens Millionen von Beschäftigten in anderen Industriebranchen auch die Erfahrung, dass sie weder die Arbeitsbedingungen diktieren, noch die Art und den Einsatz ihrer Arbeitsprodukte festlegen können. Die Vielzahl von Konflikten und Widersprüchen, die daraus für jeden Einzelnen entstehen, waren und sind der Ausgangspunkt für das Projekt MEK Software. Einen Zusammenschluss von Menschen, die hier in Dortmund in verschiedenen Bereichen der IT-Branche arbeiten und zum Teil gewerkschaftlich organisiert sind. Im Folgenden werden wir kurz einige unserer Überlegungen, die zur Entstehung dieses Projektes geführt haben, gar und zur Diskussion stellen, mit der Absicht, Anstöße für die Entstehung ähnlicher Projekte wie dem unseren zu geben. Eine Überlegung, New but Old Economy. Konzipierende Elemente für die Entwicklung der freien Software entspringen nicht dem Umstand, dass diese frei ist, sondern entspringen dem Entwicklungsprozess selbst. Die Entwicklung und Pflege komplexer IT-Systeme kann nicht bürokratisch organisiert werden, die besten Ideen kommen nicht immer, in der Regel selten zu festgelegten Arbeitszeiten und der Austausch mit anderen Entwicklern ist zwingend notwendig. Diese Rahmenbedingungen werden zuallererst in den Betrieben der New Economy realisiert. Flache Hierarchien, in der Regel totale Gleitzeit und Teamarbeit. Diese Rahmenbedingungen werden nicht aus Rücksicht auf die Bedürfnisse der dort Beschäftigten geboten, sondern weil sie die optimale Nutzung der Ressourcen und Kapital gewährleisten. In guten Zeiten, das heißt in den Boomphasen der IT-Branche, können diese Bedingungen weitgehend von den Beschäftigten selbstständig genutzt werden. Stehen Frieden ins Haus, stehen in den flachen Hierarchien jeder direkt im Sperrfeuer, wird die entgrenzte Arbeitszeit zum Open End und im Team jeder Krankheits- oder Urlaubstag oder aber jeder Fehler eines oder einer Einzelnen als Verrat gewertet. Die vermeintliche Selbstorganisierung in den flachen Hierarchien wird schnell zum Bumerang. Verwischung der Grenzen zwischen Fremd- und Selbstausbeutung und Intensivierung der Eigenkontrolle. Im Endeffekt bleiben Einzelkämpfer, die in ökonomischen Auseinandersetzungen keine Chance haben. Zweite Überlegung, sozialer Ausdifferenzierung. Die Entwicklung der IT-Branche hat neue soziale Spaltungen in der Arbeitswelt analog zu denen in den traditionellen industriellen Sektoren hergebracht vorgebracht. Standardisierte Routinetätigkeiten wie manuelle Datenerfassung, Callcenter-Dienste, Routineprogrammierung auf der einen und qualifizierte Entwicklungs- und Leitungstätigkeiten wie Soft-Hardware-Design und Projektleitung auf der anderen Seite. Die positiven Erfahrungen mit den neuen Technologien, die Selbstorganisierung der Arbeitsabläufe und der Arbeitszeiten, Kreativität, sowie die Chancen einer universalen Information und Kommunikation werden von dieser qualifiziert Arbeitenden jedoch im Vergleich zur Gesamtzahl der arbeitenden minoritären Schicht gemacht. Vision einer Brauchstadt auf orientierten Soft- und Hardware-Produktion auf der Basis selbstorganisierter Produzenten werden erstmal von dieser Mobilität entwickelt, weil als Chancen in ihrem Arbeitsleben erfahren. Eine Akzeptanz dieser Vision von der Mehrheit der Arbeitenden ist erst über viele politische Vermittlungsschritte in betrieblichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen herzustellen. Dritte Überlegung, wer steuert die Nachfrage? Die Nachfrage nach transparenter und eigenständig weiterentwickelbarer Software findet ihre Begrenzung durch einen Markt, der mit riesigen finanziellen Mitteln für den Konsum ihres Gegenteils zugerichtet wurde und wird. Instabile Blackbox-Pakete, die den Usern vom Ausblick den verständigen Gebrauch abgewöhnen und deren Updates zugleich den Konsum neuer Hardware-Komponenten erfordern. Dies gilt sowohl für private als auch für betriebliche Anwendungen. Die EDV-Arbeitsplätze in den Büros werden zunehmend nicht mit den dort Arbeitenden abgesprochen. Ihnen wird Microsoft ohne Ende vorgesetzt, bei Problemen der mitgekaufte Support angefordert. Derart konditioniert ist viel Zeit und Vorkenntnis notwendig, um sich die Vorteile der freien Programme, zum Beispiel Linux, zu erarbeiten. Die zurzeit einzig gesellschaftlich relevante Gruppe, die die Vorteile der freien Software als stabiles und individuell anpassbares System nutzt, sind einige Betriebe. Überdies versuchen Sun und Netscape mit der Veröffentlichung von Teilen ihrer Quellcodes, die User zu animieren, am Entwicklungsprozess teilzunehmen und so eigene Entwicklungskosten zu sparen. Damit hat die Freie Software-Assoziation das Problem, dass sie Grundlagen zur Stärkung einer privat organisierten Wirtschaft schafft, die der Idee der freien Assoziation der Produzenten und der freien Distribution ihrer Produkte diametral entgegenarbeitet. Auch hier gilt, ohne politische Zusammenschlüsse die Stellung beziehen zum betrieblichen Einsatz der IT-Produkte, droht die freie Software-Assoziation zur kostenlosen Human Resource zu verkommen, die für die Optimierung kapitalistisch organisierter Produktions- und Distributionsabläufe arbeitet. Vierte Überlegung, Kontrolle, Überwachung, Repression. Die IT-Produkte und ihre Arbeit kommen kommerziell zum größten Teil im tertiären Sektor zum Einsatz, und zwar für einen Unwesen. Kontrolle in den Betrieben, Datenerfassung seitens des Staatsschutzes, Effektivierung militärischer Zerstörungspotenziale und Wirtschaftsabläufe. Die Forderung nach individueller Verweigerung der Mitentwicklung der dafür benötigten Systeme unterstellt der IT und nicht den bestehenden Besitz- und Machtverhältnissen die Verantwortung. Abseits kleinbürgerlicher Maschinenstürmerei bleibt nur die Einmischung in gesellschaftliche Auseinandersetzung und konkrete Belange. Volkszählungen, Videoüberwachung, Datenschutz, Einkriegskampagnen, Kampagnen, die neokoloniale Wirtschaftskrisen. In derartigen Auseinandersetzungen verfügt die freie Software-Assoziation über Möglichkeiten, den positiven Nutzen der IT, wenn es einmal selbst verwaltet, den Menschen vor Augen zu führen. Aufbau eigener Kommunikationsstrukturen, deren Kosten weit unter dem Microsoft-Niveau liegen und die eine Verständigung jenseits staatlicher und ökonomischer Reglementierung gewährleisten. Fazit: Die materielle Basis der freien Software-Assoziation stehen, während ihre Grundlagen werden von einer minoritären Schicht in den Metropolen dieser Welt geschaffen und erfahren. Deshalb wird sie ohne eine politische, zumindest weltunionistische Organisierung ihrer Interessen und Ziele ein zahnloser Zieler bleiben, der an keiner Front in der Lage ist, den ökonomischen und politischen Gewalten zu kämpfen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, so darüber zu diskutieren, denke ich mal. Ich glaube, es wäre eigentlich freudig, aber...
Ich hätte erstmal gerne noch ein bisschen mehr über die Geschichte oder was.
Ja. da wir stehen seit einem Jahr, seit etwas länger als einem Jahr. Ja, und die Geschichte besteht eigentlich darin, dass wir uns regelmäßig treffen. Dass wir versuchen, uns bekannt zu machen. Einzig, sagen wir mal, erfolgreicher Produkt unserer Arbeit war die Entstehung eines Gesprächskreises von Leuten, die im Callcenter arbeiten. Mittlerweile haben sie sich ausgelagert, weil es sind 40 Leute, die dabei sind, soweit ich das jetzt noch bei nicht verfolgt habe, einen Forderungskatalog zu erstellen über ihre Forderungen, die sie an den Arbeitsplatz erstellen, das vorzustellen.
Ist das diese Callcenter?
Ja. Ein regelmäßiges Treffen von Beschäftigten.
Du meinst Callcenter auf Hamburg oder ist das die Dortmunder Truppe?
Die Dortmunder Truppe.
Ah ja.
Das Ding heißt Callcenter Talk. Das ist jetzt und die haben auch schon eine alte Zeitschrift jetzt, die zum dritten Mal erschienen ist. Calls heißt die, ne? Das war so ein Produkt der Beschäftigung damit, ne? Und was eben wichtig ist, dass wir mit diesem Kreis MWK, ist unterbrochen worden, wir haben auch so eine Veranstaltung mit Weißenbaum jetzt zusammen gemacht, mit der Minister, befassen uns im Moment auch. In der Gewerkschaft auch einige Leute ziemlich, schieben müssen, ne? Dass sie sich überhaupt um solche Geschichten kümmern. Ne? Weil früher war das einfacher, ne? In der Druckerei, in der Großen, dass da ein Betriebsrat ein Vertrauen hatte, ne? War da so ein, wie soll man das sagen, es war voll durchorganisiert, ne? Die haben gepfiffen, haben die gestreikt oder nicht. Ne? Und alle diese Geschichten laufen ja jetzt erstmal in den ganzen Bereichen. Ne? Und so ist es im Grunde so zwei Seiten. Einmal nach außen arbeiten, ne? Als eigenständige Gruppe oder so, ne? Aber auch in die Gewerkschaft hineinwirken.
Wie habt ihr die zusammengefunden?
Wie kamen wir zusammen? Ein, zwei Leute, die einfach meinten, man muss sich mit dieser Thematik befassen. Ein, zwei Leute aus dem Ortsvorstand der IG Media in Dortmund, die das richtig fanden. Aber es sind ja auch Leute aus anderen Gewerkschaften dabei. Ne? Also es ist ein Projekt, IG Media unterstützt das, ne? Es ist dann ein bisschen Ressourcen rein. Ne? Diese erste Broschüre, die wir gemacht haben, haben wir bezahlt. Ne? Und sind auch, glaube ich, in der Hauptsache IG Media Leute drin. Ne? Aber es ist ausdrücklich eine offene Arbeitsgemeinschaft. Ne? Also wenn da jetzt einer mitmachen will, der überhaupt nicht in der Gewerkschaft ist, da haben wir kein Problem mit. Ne? Aber auch wir hatten Treffen, wo Leute von der Gewerkschaft der Eisenbahner, die das ist Transnet, ne? Wenn die dazukommen, kommen die halt auch dazu. Ne?
Wie kam denn der Connex von Softwareentwicklung zu Callcentern zustande? Also ist ja nicht ja erstmal Berufsgruppen, die außer dass sie relativ neu sind oder so. Wär nicht das erste, was mir als naheliegende Allianz oder naheliegende Verbindung oder Interessengemeinschaften einfallen würde?
Das war ein Zufall, der folgender, dass ich
so vorgegeben, also
waren Unzufriedenheit aus der IT, oder waren Leute, die unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation aus der IT-Branche waren, und da kamen erstmal die Leute aus unterschiedlichen Berufsgruppen.
Ach so, also es war jetzt die Branche und da dann eben sowohl Callcenter als Softwareentwickler.
Ja, aber jetzt muss man noch, eine Geschichte ist dabei wichtig, die ersten Callcenter-Leute, ne, mit denen wir noch Kontakt bekamen, ne, das waren die von 24Help, ne, also die sehr hochwertige IT-Beratung machen. Ne? Es waren nicht die Leute, die kamen erst später von der Bundespost, die da Auskunft machen oder bei der Bahn oder es gibt hier ein ziemlich großes Callcenter von Bertelsmann, ne? Die machen jede Woche was anderes. Ne? Wenn bei RTL irgendeine Quiz-Sendung läuft, dann machen sie 3 Tage dafür. Ne? Und danach irgendeine Verkaufsförderung für Waschmittel oder so. Ne? Die waren das nicht. Ne? Also angekommen waren die von 24Help. Ne?
Und halt also auch in der IT-Branche, das ist halt auch die Callcenter-Geschichte, die zeigt, dass sie so wirklich aus dem Nichts entstanden sind und für Dinge kämpfen mussten oder Dinge an denen überlegen mussten, die in den industriellen Sektoren eigentlich schon längst Standard waren, aber die wieder neu durchgesetzt werden mussten. Und jeder für sich auch gemerkt hat, also am Arbeitsplatz ist er erstmal allein. In der IT-Branche ist so, auch in den Callcentern, das ist schon von einer Unternehmenskultur in Anführungsstrichen schon ziemlich ähnlich. Also wo sehr viele Einzelkämpfer zusammenkommen und ja, ich und mein Unternehmen so ungefähr. Wo diese Identifikation sehr stark gefordert ist und eigentlich im letzten Jahr nicht erst so auftritt. Und wo auch also mit einer Zunahme so der Firmenschließung jetzt auch mehr ein Bewusstsein darüber besteht, kann nicht jeder hier der stellvertretende Chef sein. So. Wir sind also so im Bereich zur Softwareentwicklung sind da sehr schwach vertreten. Ja, am Arbeitsplatz. Es ist sehr schwierig, da überhaupt irgendeinen Anknüpfungspunkt zu finden. Wirtschaftlich ist es eigentlich immer noch so schwierig. Da Argumente haben wir eigentlich auch nicht. Aber über die Inhalte unserer Arbeit können wir überhaupt nicht reden.
Ich habe es ja kurz nicht ganz verstanden. Wen kommt denn nicht ganz an?
Bereich Softwareentwicklung, weil ich selber bin auch Bereich Softwareentwicklung und dann merke ich also, da ist diese Trennung Arbeitsplatz und außerhalb Arbeitsplatz sehr stark. Also Thematisierung dessen, was wir machen oder Thematisierung der Systeme, die wir da benutzen, da habe ich Schwierigkeiten überhaupt Menschen zu finden, mit denen ich da reden kann. Und deshalb versuche ich das außerhalb. Also,
gewerkschaftlicheren Themen, die ja möglicherweise auch für nicht ganz so gewerkschaftsnahe Beschäftigtengruppen wichtig sind. Also so Informationen, wie macht man, oder wenn man Freiberufler ist, wie macht man einen Vertrag und was sind übliche Entgelte und sowas alles. Kommt ihr da weiter mit oder seid ihr da, ist das ein Angebot, das auf mehr Interesse stößt als nun die Überlegungen, mit was für Systemen arbeite ich hier eigentlich?
Na gut, dann ist es so weit sein, wie läuft ihr denn über die
ja, nicht nur, ne? Aber es ist so, ne? Das sage ich mal so, der, so ein offener Club wie das MLK, ne? Eine weniger große Hemmschwelle für Leute darstellt, ne? Zum Beispiel mal so eine Frage wie Betriebsrat, ne? Das zu diskutieren. Weil wenn die ins Gewerkschaftshaus gehen müssen, ne? Und da die alten Sekretäre, ne? Die sagen nur, schafft das oder schafft das nicht, und wenn nicht, dann hat er verloren. Und wenn auch nur die geringste Chance besteht, obwohl das vielleicht gar nicht mehr so klug sein kann, kann ja auch mal sein, ne? Dann werden die überrollt. Ne? Und da ist einfach, sag ich mal, das MLK eine niedrigschwellige Ansprechpartner. Ne? Unabhängig davon, dass jetzt konkret der Gang ins Gewerkschaftshaus oder sonst wie, ne? Ist nicht so der Weg, den die Leute da gehen, ne? Sondern ne? Wir haben ja auch unsere Homepage gucken, ne? Habt ihr da irgendwelche Informationen? Und wir haben ja auch, es gibt zum Beispiel diese Tarifvertragsgeschichten oder diesen Honorarspiegel von der HBV. Es gibt Mustertarifverträge für so Telearbeitsplätze bei der Bundespost und so. Ne? Und allein das zu finden, ne? über das MLK, ne? Ist ein angenehmerer Weg für die Leute offensichtlich, als ins Gewerkschaftsbüro zu gehen. Ne? Zumal man auch manchmal gar nicht weiß, wer ist denn da überhaupt für zuständig. Ne? Nur weil telefoniert wird, ist es nicht die Postgewerkschaft. Ne? Und da ist es eigentlich eine Sache, wo ich glaube, dass wir da noch ziemlich viel Arbeit kriegen, ne? Weil das entwickelt sich jetzt zum, wo es bei Pitzelpark diese Betriebsratsgeschichte war oder so, ne? Kommen wir auch, aber bei uns auch an, ne? Ist einfach nur mal so erstmal um zu fragen, ne? Ab wie viele Leute geht das überhaupt, ne? Und so diese Basisinformationen. Ne? Und das hat eine ganze Menge, glaube ich, damit zu tun, dass diese Gewerkschaft einfach von ihrem Image her, auch wenn sie sich jetzt werdenmäßig gibt, ne? Ziemlich weit weg ist von diesen Leuten. Ne?
Das heißt, ihr versucht ja jetzt eine neue Corporate Identity für die Gewerkschaft aufzubauen?
Nö. Wir versuchen die Gewerkschaft in dem Bereich zu verändern. Also nicht einen neuen Anstrich. Ne? Sondern, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das gehört natürlich dazu. Ne? Und jetzt so einer der jüngeren Sekretäre in Dortmund, ne, jetzt wirklich ein ausgewiesener Experte in diesen neuen Berufen ist. Ne? Einfach über das Echo, was MLK so gefunden hat, über die Themen, die wir aufgeworfen haben, ne, werden natürlich auch die Schwerpunktsetzung der hauptamtlichen Mitarbeiter, die verändern wir damit auch.
Ich meine, es geht ja nicht darum, jetzt irgendeinem einer bestehenden Institution einen besseren Anstrich zu verleihen. Es geht ja auch erstmal darum zu überlegen, wie stehst du als abhängig Beschäftigter in deiner Arbeit da? Da stehst du erstmal als Individuum da. Und du musst dich zur Wehr setzen. Und wie machst du das? Und da ist erstmal ist ein Zusammenschluss auch notwendig. Und es ist erstmal ein gewerkschaftlicher Zusammenschluss, weil das in ökonomische Interessen erstmal geht. Und ich denke mal, dadurch, dass wir das auch so gewerkschaftsübergreifend machen, schaffen wir auch also ein Stück weit andere Strukturen halt. Oder zwingen wir auch innergewerkschaftliche Diskussionen anders zu führen.
Ja, aber das ist, wenn man so die Gleichung hat, Gewerkschaft gleich PGD-Gewerkschaft, dann.
Das ist nicht richtig. Nee, das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein.
Also die Formel setze ich jetzt nicht voraus, aber was meinst du jetzt?
Also ich hatte das jetzt so rausgehört, dass das praktisch, wenn man eben sich aufgrund seiner ökonomischen Situation versucht, miteinander zusammenzuschließen, dann ist das eine gewerkschaftliche Betätigung. Das sehe ich ja auch so. Also das leuchtet soweit noch ein. Aber dass diese Gewerkschaft dann automatisch, sag ich mal, irgendwie eine der bekannten DGB-Gewerkschaften sein muss, das wollte ich mir jetzt nicht
automatisch sagen. Oder habe ich da was? Genau das machen wir nicht. Das ist gewerkschaftsübergreifend. Ne? Das sind einmal die verschiedenen Einzelgewerkschaften, egal ob das einer in der IG Metall ist, in der IG Metall, ob er nicht DGB-Mitglied ist, das interessiert uns auch nicht. Ne? Und wie gesagt, wir sind relativ nah an der IG Medien, einfach durch bestimmte Personen und durch die Unterstützung, die wir aus der IG Medien bekommen. Ne? Das ist zum Beispiel, ist ja kein Geheimnis, ich bin im Ortsvorstand der IG Medien, ich baue das Projekt. Ne? Mit Geld, mit Leuten, mit für Reklame innerhalb der Gewerkschaften. Ne? Jetzt haben wir diesen Verdi-Prozess erstmal selber ein bisschen beäugt und gucken, wie, wenn es Ärger gibt, ne? Dann machen wir einfach alleine weiter, haben wir kein Problem mit. Wir haben keine Trollspur auf der DGB abgeleistet oder auf irgendeiner der Einzelgewerkschaften. Dass wir natürlich ne, gewerkschaftliche Organisation nicht neben den jetzt bestehenden Gewerkschaften betreiben, finde ich erstmal logisch. Ne? Ob das auf Dauer so bleibt oder ob sich da etwas ganz anderes raus entwickelt, das wissen wir heute nicht, aber wir sind da nicht festgelegt.
Aber also seid ihr jetzt nicht irgendwie strukturell abhängig?
Ja.
Gut, ich meine, also sollte es wirklich so weit kommen, dass wir sagen, außerhalb der Werbegewerkschaften, dann müssen wir natürlich überlegen, also wie organisieren wir zum Beispiel eine Rechtsberatung, wie kann man jetzt Arbeitsgericht, Beistände und so organisieren. Hat ja dann auch materielle Konsequenzen, also im Konflikt. Aber gut, ich meine, für die Überlegungen, die wir haben zu Gewerkschaften, die werden ja auch von anderen Gruppen innerhalb der Gewerkschaft gestellt. Das heißt, diese Sicht auf die Gewerkschaft als eine große Versicherung, dass es so nicht mehr hinhaut, weil eigentlich überall in der BRD mittlerweile treffen linker Gewerkschafter, die überlegen, wie sollte Gewerkschaft anders funktionieren, wie sollte basisdemokratischer die Entscheidung ablaufen. Denke ich mal, da gibt es schon Chancen, auch diese DGB-Gewerkschaft zu verändern.
Da kann man sicherlich drüber streiten, was erstaunlich ist. Ne? Das hat mich am meisten gewundert in dem Jahr. Ne? Das ist wirklich eine relative Offenheit und eine Neugier aus den Gewerkschaften heraus.
Ja klar, wir haben das Wasser bis zum Hals stehen.
Ja. Ja klar.
Auch?
Klar, das sind Zeichen ihrer Schwäche.
Aber ist da ein Zeichen dafür, dass es da auch Leute gibt, die meinen, man muss erstens diese weißen Flecken in der Gewerkschaftslandschaft beseitigen, ne? Dass sie das richtig finden, dass sie unabhängig jetzt von der konkreten Arbeitsplatzsituation, aber so ein Gedanke wie organisieren und zusammentun, auch bei denen gefordert wird, dass man da Wege finden muss. Ne? Das kriegen wir aus den Altgewerkschaften mit. Ja. Und es ist wirklich nicht so, dass die uns als Konkurrenzhaufen oder irgendwie so behandeln. Ne? Also es gibt da mehrere schon auch auf Bundesebene, ne? Aber das finden wir eben so günstig. Ne? Solche Arbeitszusammenschlüsse, Connex-AV, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Connex-AV. Das ist eine Organisation, so ein Büro besteht aus IG Medienleuten und BAG-Leuten, die in der Hauptsache bei diesen Produktionsfirmen Funk und Fernsehen arbeiten. Ne? Gab es vorher praktisch überhaupt keinen gewerkschaftlichen Einfluss. Ne? Es gibt das Projekt TIN, das heißt irgendwie Technologie,
Information.
Ja, was mit Medien. Auch so vom Gewerkschaftsvorgesetzten eingesetztes Projekt über etwas mit ein, zwei Jahre, ne, die sich kümmern. Ne. Und bei all diesen Geschichten ne, haben wir auch ein ziemlich positives Echo, also die laden uns ein und diskutieren auch mit uns so Fragen der Arbeit vor Ort, ne, weil das sind in der Regel nur zentrale Projekte. Ne. Dann werden dann Forschungen gemacht und irgendwelche Modellvorhaben, aber vor Ort passiert wenig. Ne? Und da ist, wie gesagt, das Interesse an MLK auch erstaunlich offen. Ne?
Gut, ich denke mal, wir müssen schon aufpassen, dass man da nicht so ein Stück die Kernearbeit macht und wenn so halbwegs was aufgebaut ist, dass es dann geschluckt wird. Also dass dann, das war ja mehrmals auch in der Gewerkschaftsgeschichte, dass erstmal linke Leute gefördert wurden. Und wenn halbwegs die Sache eingefädelt war, wenn Strukturen aufgebaut waren, dass man dann die Leute, die ihnen zu kritisch waren, rausgesetzt hat. Aber wir sind ja auch eine total schwache Gruppe hier vor Ort und da denke ich, können wir erstmal so die Chancen nutzen, die wir haben, auch die finanziellen Mittel, die uns geboten werden.
Aber selbst wenn ich irgendwo gegenüber der Gewerkschaft, so wie sich das anhört, in einer auch nicht ungünstigen Position, also weil ihr ja im Grunde die, also gerade Verdi, denke ich mir so, die sind ja ein bisschen mit all ihrem neuen Anstrich auch dazu verdammt, ein paar der mutmaßlich neuen beschäftigten Gruppen einigermaßen so, dass es auffällt, zu organisieren, weil sonst sind sie absurder als die DGB-Gewerkschaften vorher waren. Und ihr mit den Erfahrungen, die ihr macht und eurer Vor-Ort-Arbeit und der Möglichkeit, da eben in die nicht großen IT-Betriebe, wo man eh schon so eine Interessenvertretung hat oder so, also da tatsächlich diese sich verändernden Beschäftigungsverhältnisse zu kennen und da zu arbeiten. Also ihr habt denen ja durchaus was Reelles anzubieten, insofern. Ich weiß nicht, ich sag ganz einfach, ihr hört euch so ein bisschen frustrierter an, als ich jetzt von außen sagen würde, dass eure Position gegenüber der Gewerkschaft sein müsste. Warum ist der Eindruck falsch?
Frustriert mir, also frustriert nicht nur, dass ich denke mal, das wird sicher auch irgendwann mal eine Gratwanderung werden.
Ja,
gut. Ich meine, wir liefern ja oder zumindest machen wir die Vorarbeit dafür, dass ein Teil der Gutverdienenden sich auch organisiert wird. Die Gewerkschaft hat ja auch finanzielle Probleme. Und in der IT-Branche wird ja in der Regel nicht so schlecht verdient.
Und dass wir irgendwie mit ein paar Tönen in der Vorhand sind, das wissen wir auch. Ne? Und der erste Testball wird jetzt, wir machen eine neue Broschüre, die machen wir. Und wir müssen werden bezahlt. So, das ist klar, das machen wir auch.
Wir wollen doch froh sein,
Mensch. Froh sein. So, gehen wir auch an die Wand. Die Medien ist jetzt von den ganzen Werdegewerkschaften, von den Kleinsten und auch die Ärzte. Ja. Deswegen war das eher so ein Sparprodukt, die erste Broschüre. Ja. Und bei der zweiten haben wir jetzt noch richtig drauf. Ne.
Ist nicht ganz klar geworden vom Titel her, Veränderung ohne Bewegung,
Fragezeichen.
Was das jetzt auch für euch inhaltlich bedeutet bisher, habe ich dann nur rausgehört, eben Verbesserung der Arbeitsbedingungen, das ist dann die Veränderung und die Bewegung findet statt oder wird organisiert durch diesen Arbeitskreis und der eine offene Arbeitsstruktur hat, jeden einen leichten Einstieg findet, dass gewissermaßen durch Bewegung mit gefördert wird, durch eben neue Methode, die eben die Altgewerkschaft oft nicht hat. Und die Methode erinnert mich jetzt so ein Stück, wir sind ja hier auf dem Ökonux-Kongress, an diese Methode, wie freie Software denn auch, ich sag mal, produziert wird. Jeder gibt ein Stück vor und was er machen will, das tut er dabei und jeder nimmt sich ein Stück Verantwortung und jeder gibt so nach seinen Möglichkeiten dazu. Ja, insofern eben auch ein freies Projekt. Ja, und meine Frage geht so in die Richtung, ja, sehe ich jetzt diese Engführung, sehe ich die jetzt richtig oder habt ihr da noch eben auch noch andere Dinge, die was ihr jetzt mit Veränderung und mit letztendlich Bewegung, wenn es kein Fragezeichen mehr wäre, was soll sich bewegen? Ich bin etwas, ich finde so noch nicht so den...
Es sollte eine kleine Polemik sein, ne? Gegen so ein mechanistisches Verständnis, ne? Die Technik ändert die Welt. Und da sagen wir, ohne dass sich die Leute bewegen, ändert sich gar nichts.
Mhm.
Das war eigentlich der Sinn dieser Überschrift. Ne?
Ja.
Und da eben auch jetzt unabhängig von diesem, sag ich mal, klassischen Gewerkschafts- Geschichten, manche Arbeitsverhältnisse, auch die Kohle oder was, muss es auch eine politische Bewegung geben. Also die Leute müssen das wollen, dass sich bestimmte Sachen ändern. Das ist so ein bisschen auch unser Ding. Ne? Deswegen auch, jetzt sage ich mal, die Kritik an dem Dortmund-Projekt nicht nur, wer kriegt wohin welche Gelder oder so, ne? Sondern was macht das eigentlich mit dieser Stadt?
Ja, ein Stück weit. Also wir hatten ja auch noch die zweite Schiene überlegt. Wir hatten den Eindruck in der Vorbereitung zu diesem Kongress hier, dass so aus dem Tun, aus dem Schaffen freier Software schon eine neue Gesellschaft oder so ja, Vision einer neuen Gesellschaft entstehen. Wo aber ein Stück weit so diese politische Auseinandersetzung um die Rahmenbedingungen ausgeklammert werden wird. Und das wollten wir ein Stück auch reintragen. Dass also die Schaffung von freier Software noch nicht ausreicht, dass sie zwar eine Vorstellung liefert, wie könnte funktionieren, aber die Grenzen, die gesetzt sind, die wird die Existenz der freien Software nicht sprengen, sondern die müssen anders angegangen werden als nur im Tun und Machen. Ja, für uns ist die Entwicklung freier Software noch keine politische Arbeit.
Was verstehst du dann unter politischer Arbeit? Die Gesetze verabschieden?
Nee, da gibt es andere Auseinandersetzungen. Weil es gibt Mehrheit in dieser Gesellschaft. Die müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, um ja, zu
auch
leben.
Auch die Leute, die freie Software
entwickeln. Auch die Leute, die freie Software entwickeln. So, und da ist der Konflikt da.
Ja klar, aber das ist ja auch einer, an dem man...
Wie willst du diese Fremdbestimmtheit, die du in dieser Arbeit, in dieser Lohnarbeit erfährst, wie willst du diese Konflikte lösen in der Entwicklung freier Software?
Nein, natürlich nicht nur, aber das heißt doch nicht, dass das nicht auch, dass bereits die Leute tatsächlich anfangen, frei zu produzieren, dass man das jetzt irgendwie als unpolitischen bezeichnet. Das finde ich irgendwie problematisch, dass das nur irgendwie so reines Tun ist, während da doch eigentlich schon, das irgendwie, also wenn man jetzt sofort Politik überhaupt im Mund nehmen möchte, eigentlich lieber vermeiden würde, dass ja, also von da aus gesehen, von der Möglichkeit aus gesehen, dass ich ein sehr politisches Handeln einfach finde, weil Leute warten nicht darauf, dass ihnen irgendjemand sagt, was sie tun sollen. Die tun es halt, weil sie es für wichtig halten.
Ja gut, die haben die Möglichkeit, das noch zu tun.
Ja.
Aber bis sie dann nicht die anderen Bedingungen damit abschaffen?
Nein, natürlich nicht nur, aber wenn die Leute genauso dann eben hingehen und dann können sich das einfach weiterentwickeln. Ja, dass du dann eben auch ansonsten hingehst und versuchst über deine Zeit, über deine Ressourcen, eben eine Kontrolle auszuüben, dass du dich mit anderen irgendwie frei assoziierst, um dann eben solche Ziele zu erreichen, dann ist das doch irgendwie eine bruchlose Entwicklung. Also da muss ich doch keine Ebene des Politischen da irgendwie noch abspalten, die da das bisschen über irgendwelchen Wassern schwebt oder so.
Na gut, jetzt setzt aber voraus, dass ein Großteil der Menschen ihren Lebensunterhalt mit der Entwicklung freier Software verdienen, bestreiten kann. Weil die Leute müssen essen, die müssen Miete bezahlen.
Ja, klar.
So, und wo kriegen sie Geld her?
Also,
wo sie das Geld dafür herbekommen?
Ja, das weiß ich. Du gehst halt Lohnarbeiten.
Ja,
da habe ich auch keinen Bock drauf. Da muss ich auch, natürlich. Und da muss man sich dann eben irgendwie, wenn man bestimmte Sachen durchsetzen will, muss man sich dann eben miteinander zusammenschließen, um dann eben was dagegen zu tun. Klar.
Ja, und da fängt die politische Auseinandersetzung.
aber das Ziel ist doch von. Man gibt den Leuten immer an freie Software, ohne das jetzt zu reflektieren, was das jetzt gesellschaftlich bedeutet. Hier wird ja versucht, auf dem Kongress eben zu sagen, was bedeutet das eben für die gesellschaftliche
Entwicklung? Ist da nicht irgendwas passiert, was eben richtungsweisend und eben ist das übertragbar auf andere gesellschaftliche Felder? Insofern stellt sich ja zumindest hier im Kongress die Frage, letztendlich eben das freie Software ist eben andersrum, dass versucht wird, eben diese Fremdbestimmtheit, die ja eben MEK durch eben verbesserte Arbeitsbedingungen zu verbessern sucht, ja, gewissermaßen ein Stück zu humanisieren sucht, dass die aber doch über diesen Kongress hier genau in Frage gestellt wird. Und insofern geht es eben als Ziel darum, überhaupt keinen fremdbestimmten Arbeitsplatz mehr zu haben, eigentlich überhaupt keinen Arbeitsplatz mehr zu haben, sondern dieses Beispiel, wie eben Menschen sich zusammentun, dann auch an verschiedene Stellen und es schaffen, ein neues Stück, ja, man könnte es sagen, ein Werkzeug zu schaffen, was aber sozusagen kostenlos auch zur Verfügung allen gestellt wird, ist das nicht eine Möglichkeit, daran aufzubauen? Ja. Und insofern müsste man eben versuchen, eben auch jetzt im Sinne dieses Kongresses halt, zu gucken, wie kann man eben eine Auseinandersetzung um diese Arbeitsbedingungen letztendlich mit dem Ziel der Aufhebung genau dieser fremdbestimmten Arbeitsverhältnisse zusammenzubringen und auf anderer Seite, wenn es eben um Software geht und auch diese MEK-Software, euer Arbeitskreis sich dazu eben auch zu Software eben positioniert, was bedeutet das, eben dann auch zu versuchen, lässt sich das zusammenzubringen in dieser perspektivischen Ziel, eben die ganze Gesellschaft letztendlich zu befreien oder zu verändern oder auf neue Grundlagen zu stellen. Und da würde mich jetzt eben auch interessieren, gibt es bei euch insofern auch eben Perspektivendiskussionen oder ordnet ihr jetzt, meinetwegen Linux, freie Software, jetzt nur sozusagen unter dem Aspekt, was macht das mit den Arbeitsbedingungen ein?
Also ich glaube, wir haben schon versucht, in den Thesen zum Ausdruck zu bringen, dass für uns die nicht nur darum geht, bessere Arbeitsbedingungen im Rahmen dieses Systems als Lohnarbeiter zu erkämpfen. Das ist sicher auch ein Aspekt. Aber unsere Situation als Lohnarbeiter wollen wir thematisieren. Und zumindest also für mich ist die freie Software die Vision überhaupt, also wie möchte ich als Softwareproduzentin arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Wie möchte ich also über die Produkte meiner Arbeit reden? Und so weiter. Aber ich sehe, dass halt mein Arbeitsalltag dem Schranken setzt. Da läuft es nicht so, naja, ich mache ein bisschen Lohnarbeit, gehe nach Hause und produziere freudig freie Software. Ich habe teilweise 10 Stunden Arbeitsalltag und wenn ich dann nach Hause komme, dann tue ich einen Teufel, dann fällt mir nichts mehr ein zur freien Software. So, und den Arbeitsalltag haben sehr viele. Und da sage ich, die Vision, die also die freie Software schon entwickelt hat, die ist eine Vision halt, aber wie komme ich dazu, also mit anderen Menschen darüber zu reden, diese Beschränkung aufzunehmen. Weil also sehr viele Menschen halt diese Arbeitsbedingungen haben, können wir nicht einfach immer mehr freie Software machen, weil wir müssen uns hier konkret mit den Beschränkungen auseinandersetzen. Und also ich war schon gestern bei dieser Produktivkopf-Diskussion und sind schon Diskussionen geführt worden, die ich also für mich jetzt auch hier erstmal so nicht erwartet habe, halt, aber wo es ja schon sehr stark darum ging, wie haben sich die Produktivkräfte entwickelt, wie hat sich insbesondere auch die IT entwickelt, welche Möglichkeiten sind sichtbar geworden und wo liegen die Schranken. Und jetzt so an diesen Punkt zu kommen, wie kriegen wir die Schranken beiseite, das sagen wir. Wie gesagt, das ist eine politische Aufgabe und eine politische Entwicklung kann auch erstmal, denke ich mir, nur so entstehen, dass an den Arbeitsplätzen selbst, also Menschen zusammenkommen, sich austauschen, sich zur Wehr setzen. Und in den Betrieben sind es erstmal die Gewerkschaften, die Menschen zusammenbringen. Das ist wahrscheinlich auch immer noch nicht ausreichend, aber das ist ein möglicher Schritt, die politische Bewegung zu entwickeln aus dieser Diskussion um Arbeitsbedingungen, um Arbeitsprodukte und so weiter.
Ich sehe so das Intro-Veda nicht so recht. Ich meine, du sagst es ja, freie Software als Vision und okay, ein ganzer Haufen Beschäftigte hat erstmal andere Probleme und ist abends zu K.O. und hat Kapazität nicht. Aber und ich sehe es irgendwie so ein bisschen als was das eine, die einen tun dies und die anderen tun jenes und die Erfahrung.
Unerbittliche Zwänge, die zwar an einem bestimmten Punkt und wenn eben die Konkurrenzsituation, wenn der Arbeitskraftmangel da ist, dann gibt es Momente, wo das mal durchscheint. Aber in der Tendenz wird das da immer wieder weggerauscht. Insofern ist es natürlich total richtig und wichtig, und bestimmte Standards erst zu heben, wenn sie unterm Standard sind, auch zu versuchen, da möglichst viel rauszuholen. Aber im Grunde genommen sehe ich das eben als sehr, sag mal, unrealistisch, dass das möglich wäre. Und wenn aber dieser Anspruch besteht, bei dir oder bei anderen, die natürlich da funktionieren müssen im Arbeitsverhältnis, dann wäre doch eine Frage, kann man nicht diese Schiene innerhalb des Arbeitsverhältnisses was zu verändern oder andersrum, die müsste eigentlich noch erweitert werden, zu sagen, wie komme ich eigentlich, wenn diese Zwänge bestehen, ein Stück raus aus diesem Arbeitsverhältnis? Wie können wir das kollektiv machen, dass du zum Beispiel über die Runden kommst und nur eine halbe Stelle hast, damit du an der anderen Zeit eben das, was eben gewissermaßen in dir steckt, eben auch gelebt werden kann. Und da würde ich sagen, das ist dann auch eine Schwäche von der freien Softwarebewegung, dass sie dann einfach sagt, wir machen die freie Software, wie jeder über die Runden kommt, ist halt seine Sache, muss er halt irgendwie individuell organisieren. Es wäre ja auch möglich, dass gewissermaßen kollektiv oder kooperativ zu organisieren. Ja.
Na gut,
nämlich letztendlich die Lebenshaltungskosten zu senken, dadurch, dass an anderer Stelle Leute sich zusammentun. In der Kinderbetreuung passiert ja auch zum Teil. In der Kinderbetreuung, dass eben zum Beispiel Wohnraum verbilligt wird, dass einfach über diese Schiene die Lebenshaltungskosten sinken können, dass vielleicht eben auch ja, Transport irgendwie zusammen organisiert wird, und will sagen, und so eine Politik, wenn man jetzt schon von Politik reden, könnte ja dann auch auf die Kommune orientiert werden, dass eben zum Beispiel günstiger Wohnraum zur Verfügung gestellt wird oder Wohnraum, der selber ausgebaut wird, damit man weniger wohnen kann. Gemeinschaftsmöglichkeiten, wo Leute eben sich zusammentun können. Das wäre für mich eben auch eine Politik, zu sagen, man braucht eben um den Arbeitsplatz herum eine Art Politik, um eben da letztendlich die Zwänge des Arbeitsplatzes selber eben reduzieren zu können. Das sind so ein bisschen auch das, was ich, wo ich mit dir zusammengehe.
Ja, also da wäre mir zu wenig. Ich überlege also erstens nicht davon aus, das wäre so eine Nischengeschichte, wo man also versucht als Minorität, weil wir sind, ich meine, die Softwareentwickler in dieser Gesellschaft, das ist eine kleine Gruppe. Und wenn die jetzt anfängt, für sich irgendwo kleine Nischen einzufordern, sage ich mir, okay, das kann gut gehen für ein paar Jahre, aber dann sind wir abhängig vom Wohl und Wehen einer von kommunalpolitischen Entscheidung. Aber wir selber, wir schaffen uns damit keine materielle Basis und keine materielle Gewalt vor allem. Wir sind vom Marktgeschehen nach wie vor abhängig. Und jetzt kommt natürlich noch die Sache, gut, ich nehme eine halbe Stelle. Ich habe noch in meinem ganzen Berufsleben noch keine halbe Stelle als als Elektroentwickler bekommen.
Naja, aber es ist ja auch ein bisschen das Thema in diesem Kongress, ob diese Softwareproduktion eben ein Modell auch sein kann. Und eben die Frage, wie kommen wir von der immateriellen zur materiellen Produktion. Ich war so heute Nachmittag in diesem Oscar-Vortrag, also wo es um die Entwicklung des freien Autos ging, und da kamen beispielsweise solche Probleme auf, die du gerade geschildert hast. Es gibt ganz unterschiedliche Ressourcen bei den einzelnen Entwicklern, was Zeit und Einsatz angeht. Es gibt eine Gruppe von ganz jungen, also Studenten vor allem, die viel Zeit haben und unwahrscheinlich Druck machen. Und andere Arbeitsgruppen, die halt ihr Leben in Wohnarbeit organisieren müssen, hinken eben hinterher, oder das Projekt kann eben nicht so schnell laufen, wie eben andere Gruppen vorpreschen. Es muss dann immer das eine so und das andere so umdelegiert werden. Und da sehe ich beispielsweise so Ansatzpunkte, wo so eine Politik entstehen könnte, wenn man anfängt, also im Interesse des Projektes, eben sowas so zu koordinieren, dass es eben über eine Entwicklung hinausgeht, dass man also eben halt gemeinsam seine Lebensumstände irgendwie organisiert. Also da, das wäre beispielsweise so ein Ansatzpunkt. Das geht dann eben über die Software, die Sache weit hinaus. Oscar ist ja eben so ein Übergangspunkt. Im Augenblick wird da eben nur entwickelt, wird da eben nur Software sondern entwickelt, beziehungsweise ist alles noch immateriell, aber es ist eben so ein Schritt aus der immateriellen zur materiellen Produktion. Deswegen sehe ich das schon auch als eine gesamtgesellschaftliche Perspektive, beschränkt auf eine relativ kleine Gruppe von Software.
Also die Idee mit dem Leben anders organisieren, um Freiräume zu schaffen für was anderes, ne? Die ist mir ja sehr sympathisch. Nur darf man eigentlich nicht vergessen, ne? Die absolute Mehrheit derer, die heute noch Lohnarbeit machen, die stehen unter dem, hat man früher so nett genannt, ne? Unter dem Fabrikregime. So ist es einfach. Es ist relativ egal, ob das jetzt irgendwelche neueren Technologien sind, ne? Oder was man auch nicht vergessen darf, habe ich jetzt gerade noch gelesen, ne? Der größte Industriezweig in der Bundesrepublik ist immer noch der Maschinen- und Anlagebau. Ne? Und was da abgeht, ne? Hat uns auch zu interessieren insofern, als man aus diesem Fabriksystem raus muss. Und das schaffst du nur über eine kollektive Organisierung gegen dieses Fabriksystem. Alle anderen Geschichten, ne? Ich bin auch voll dafür, ne? Netzwerke schaffen, das eigene Leben gegen den Markt zu organisieren, vielleicht sogar ein Stück weit an all den Ecken rauskommen zu können. Ne? Sind für mich aber erst einmal sehr begrenzte Ansätze, ne? Die diese andere Arbeit, ne, überhaupt nicht überflüssig machen. Ne? Ich würde auch nicht so eine Arbeitsteilung haben wollen. Ne? Die einen sind für die Visionen, die anderen fürs Butterbrot. Ne? Sondern ja keiner ein Butterbrot auf eine Miete programmiert, ne? Muss ich mir die erarbeiten. Ne? Da hilft mir das nicht. Ne? Und die Frage, unter welchen Bedingungen arbeite ich, ne? Und wie kriege ich diese Arbeit verändert? Das kann nicht nur so ein, sag ich mal, sehr weit entfernter theoretischer Gedanke sein, sondern das muss ich einfach im Alltag abspielen. Ne? Das fängt an mit Leuten, die im IT-Bereich arbeiten, mit vernünftigen Bildschirmen. Ne? Das fängt an mit dem Kampf gegen solche Schweineunternehmer, die sagen, Callcenter-Arbeit ist keine Bildschirmarbeit. Ne? Oder ein Bildschirm unterstützt das Telefonieren. Da gehen die mit vor Gericht, ne? Mit solchen Sprüchen. Ne? Und da zusammenzustehen und zu sagen, das akzeptieren wir nicht. Ne? Das hauen wir zusammen. Ne? Solche Ansichten. Und wir machen das anders. Ne? Das, glaube ich, ist genauso wichtig, wie tolle Visionen entwickelt.
Vor allen Dingen in diesen Auseinandersetzungen werden ja auch Diskussionen geführt. Hm. Wo Menschen anfangen zu überleben und auch vor allem wieder anfangen, Selbstbewusstsein zu entwickeln. dass sie was verändern können, weil ganz viele Menschen sind ja nicht blöd, die finden das ja nicht alles super toll, was hier abläuft, die haben das selbst nie also ein Bewusstsein entwickelt, dass sie selbst auch für sich was fordern können, dass sie eine andere Vorstellung auch in die Tat umsetzen können, dafür kämpfen können. Und ich denke, das ist ein ganz langer Prozess, den man nicht einfach nur den wir nicht dadurch also zustande bringen, dass wir versuchen, uns individuell unser Ecken zu schaffen, sondern
es geht ja nicht, weiß meine Ahnung, nicht nur um die Software programmieren, sondern es geht ja letztendlich um jeden abhängig beschäftigt. Insofern ist man ja der Begriff des Fabriksystems, genau ist es ja letztendlich so, oder Fabrikregime. Ja, zum Teil eben Fabrikregime ist natürlich über die Konkurrenzwirtschaft letztendlich auch den Schweineunternehmern, die es vielleicht noch ein Stück zu doll treiben, aber jeder Unternehmer muss es letztendlich, zumindest wenn er auf dem Weltmarkt bestehen will, muss es halt doll treiben. Insofern ist eben genau die zu sagen, zu organisieren und sich zusammentun gegen das Fabrikregime genau zu kurz. Nämlich es geht darum, sich zusammentun und zu organisieren, um aus dem Fabriksystem rauszukommen und nicht an einem Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern das ja genau kollektiv zu beginnen, wo ich natürlich sage, ja, das stimmt, es gibt da nicht so die Lösung und es gibt noch keine konkreten Ansätze, aber es geht ja auch darum, erstmal diese Richtung zu denken, will ich überhaupt, also überhaupt diese Perspektive zu verankern, ich will raus aus diesem Fabriksystem, ich will keinen Schweinearbeitsplatz mehr, will keinen fremdbestimmten Arbeitsplatz mehr. Und dann sozusagen auch die Gedanken freizumachen, wenn es so ist, kann ich dann nicht auch einen Prozess starten, eben kollektiv ein Stück daraus zu kommen. Das, was wiederum bedeutet, können nicht die Leute, die gerade in dem Betrieb drin sind, oder wo es sogar geht, wo eben Betriebe geschlossen werden, jetzt im Kölner Bereich oder so, ist es da nicht möglich, eben dass Leute sich eben zusammentun, ähnlich könnte man sagen, unter ähnlichen Prinzipien wie in der freien Software und dann eben ihre Existenz ein Stück zusammen organisieren und dadurch auch erstmal einen Zusammenhalt eben auch schaffen. Alles richtig mit Gewerkschaftsarbeit das zu machen, aber mir also auch von der Perspektive gegen das, das ist alles irgendwie deprimierend. Gegen das Fabrikregime und klar, ein Leben lang im Fabrikregime bleiben müssen. Ist doch deprimierend, oder?
Ja, klar ist es deprimierend. Bloß, ich denke mal, wir sind uns einig, dass wir dieses Fabrikregime alle nicht wollen. Das ist immer so die Unterschiede, wie wir da hinkommen. Da macht jeder von uns wohl auch andere Erfahrungen. Halt. In betrieblichen Auseinandersetzungen musst du sicher auch wenn du sagst, du bist dagegen, musst du auch schon also so über Alternativen sprechen. Und zwar über radikal andere Alternativen als nur Büros rosa statt grün gestrichen. Aber von der Gewerkschaftsseite, also so, wir fangen ja auch alle erstmal an, halt also so über neue gesellschaftliche Alternativen nachzudenken. Das gibt ja jetzt nicht eine Sache, auf die also verschiedene Branchen sich auch beziehen können als gesellschaftliche Alternative. Ich denke mal, so eine Auseinandersetzung, auch in gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, werden noch ganz viele Diskussionen geführt, wo sich eventuell so eine, oder wo wir die Chance aussehen, dass sich da neue Alternativen auch erstmal entwickeln, für die Menschen auch kämpfen wollen.
Kann ich jetzt nicht historische Beispiele dafür, wo die Werktätigen ihr Schicksal in die eigene Hand genommen haben und dann eben in den Laden geschmissen haben. Also ja, da muss man doch jetzt nicht irgendwie wieder von vorne anfangen und sich da, also das ist so im Prinzip, sage ich mal, es ist historisch und theoretisch ist das ja irgendwie nicht so das Problem. Das Problem ist doch nur, also was du vorhin gesagt hast, dass irgendwie, dass die Leute das Selbstbewusstsein halt wieder erlangen, ne, dass es tatsächlich irgendwie geht und dass sie es zusammen irgendwie auf die Kette kriegen. Und da, denke ich, ist die, das, was man so üblicherweise in Deutschland in dem Begriff Gewerkschaft behandelt, ist da sicherlich nicht so als besonders visionsstiftend tauglich. Ja, sondern es ist ja einfach irgendwie eine völlig, soll ich mal sagen, einfach integrierende Kraft irgendwie in diesem ganzen Fabrikregime. Halt für rosa Büros oder wie auch immer. Und das ist den Leuten intuitiv, denke ich, auch irgendwie klar. Und deswegen ist aus der Ecke auch nicht zu erwarten, dass da jetzt so der Schwung herkommt,
aber wie wir jetzt. Eine Nachfrage, ich weiß nicht, wo Merkel wie das geschnitten hat.
Das weiß ich, für Spanien zum Beispiel. Ja, 36.
Meinst du Görlitz?
Ja, ja. Was? Das waren irgendwie ein Haufen Leute. Und die haben so irgendwie auf die Region gewartet, die haben dann irgendwie an die Kaserne gestürmt, haben irgendwie in den Faschismus gekippt und haben irgendwie in weiten Bereichen irgendwie eine freie Wirtschaft aufgebaut. Also ich meine, das ist doch
nichts Neues. Das hat aber auch nicht so geklappt.
Ja gut, die ist dann natürlich letztlich von den sogenannten demokratischen Staaten etc. von Stalinisten ist dann platt gemacht worden, klar. Aber man kann nicht behaupten, dass da nichts funktioniert hätte. Also das ist ja irgendwie, das hat in weiten Bereichen und angesichts der Kriegswirtschaft hervorragend funktioniert, finde ich, nach dem, was mir zur Kenntnis gelangt ist.
Na gut, ich meine, was jetzt nicht über Jahre 36 bis 39 mit dem Streit, das bringt uns hier jetzt auch nicht viel weiter, aber sicher, es gibt gesellschaftliche Alternativen, das ist richtig. Theoretisch und wir haben auch in der Geschichte Beispiele dafür, dass Menschen ihr Schicksal in die Hand genommen haben. Bloß hier ist in der Gewerkschaftsbewegung überhaupt keine gesellschaftliche Alternative mehr benannt. Es gibt keine Parteien, die in irgendeiner Form also eine breite Akzeptanz haben, wo gesellschaftliche Alternativen formuliert werden und akzeptiert werden. So, und dafür müssen wir eine Basis schaffen.
Ein anderer Punkt noch.
Ja.
Das ist richtig, wo wollt ihr sonst anfangen? Also mit denen, die da bereit zu sind, darüber zu diskutieren, und zwar leider, weil es ihre Existenz ist, diese Arbeit. Am Arbeitsplatz. Also sie können ja nicht anders, sie können ja da nicht raus, sie sind da gefangen drin. Und ehe sie sich jetzt über diesen Kreis möglicherweise dazu aufschwingen, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass sie auch anders leben können, dass sie sich teilweise diesen ätzenden Arbeitsplatz auch entziehen können, vielleicht dafür etwas dann zu tun, das dauert aber noch, glaube ich. Es ist ja, also du kannst auch umhergucken, es sind dann noch ein paar Leute, die hier jetzt sind, zum Beispiel. Oder die in solchen Initiativen oder in solchen Projekten halt sowas versuchen. Das sind doch alles nur eben Nischen, wie ich schon sagte.
Und ich meine, klar, können Sie jetzt sagen.
Die Masse der Menschen ist von der Lohnarbeit.
Ja, klar.
Und hat keine Vorstellung von gesellschaftlichen Alternativen. Ja. Ich kann sagen, wir kämpfen für den Sozialismus. Nur der Sozialismus ist in den Köpfen vieler Menschen nicht als Alternative vorstellbar. Und wie dafür konkrete Vorstellungen zu entwickeln oder ja in Auseinandersetzung eine Vorstellung bei den Menschen zu entwickeln, dass die sie auch nachvollziehen können. Da haben wir sehr wenig Erfahrung, das müssen wir uns auch erst erarbeiten. Und dann nützt es nicht, einen blauen Band hinzuhalten. Den haben selbst die meisten Linken nicht gelesen, geschweige denn den in betrieblichen Auseinandersetzungen hochzuhalten. Und da müssen wir Arbeit leisten. Und das ist eine Kleinarbeit. Das ist eine andere Chance, sehe ich für mich in meinem Arbeitsleben sehe ich keine andere Chance erstmal als diese Kleinarbeit zu beginnen, weil wir, wissen wie viele sind wir, 8 oder 9 Leute, wir müssen mehr werden.
Aber das ist für mich nicht der Punkt. Also der Punkt ist ja, wo nimmt in dieser Kreis letztendlich die Kraft her? Wenn es auch das Ziel ist, sozusagen das Fabrikregime zu überwinden, dann habe ich früher auch viel Kleinarbeit in Gewerkschaften gemacht. Und wenn du freie Software machst oder sonst was, in meinem Bereich bin ich halt in einer Selbsthilfegruppe und organisiere halt ein Stück neben der Lohnarbeit gesellschaftliche Zusammenhänge. Das bedeutet natürlich immer auch viel Kleinarbeit, ehe dann da was mal rauskommt. Die Hauptfrage ist für mich, ich denke, früher haben
viele, viele Leute gerade in den Gewerkschaften viele Kleinarbeit gemacht und viele Reibungen auch innerhalb der Arbeitsbedingungen auf sich genommen, weil doch das Ziel war, mittel- und langfristig da rauszukommen. Und das war halt, ich könnte fast sagen, früher, oder war mal eine große Bewegung, dass gesagt wurde, ja, wenn wir den Staat überwunden haben, wenn wir diese Hürde, der Staat, der ja letztendlich alles gängelt und macht, und auch dieser Wirtschaft, die Wirtschaftssystem ja auch total stützt, wenn das gelungen ist, diese Barriere zu nehmen, dann können wir eben die freie Gesellschaft auch im Sinne eben meinetwegen Sozialismus als freie Gesellschaft vorgestellt, dann ist es erst möglich. Nur ich habe in dieser Perspektive, dass eben über den Staat das möglich sein soll, da fehlt mir einfach die Perspektive. Und sage, wenn schon, dann fangen wir doch direkt damit an. Ein Stück eben aus dem Fabrikregime so weit möglich und möglichst auch kollektiv organisiert halt, hier und jetzt schon auszusteigen. Warum erst in 50 Jahren?
Aber das haben wir ja nicht in 50 Jahren. Lieber heute als morgen. Das ist ja nicht der Punkt. Ich finde es auch ein bisschen daneben, so ein Versuch, so ein Ansatz wie MWK, Identität mit DGB-Gewerkschaften vorzustellen. Das sind wir nicht.
Nein, ja. Auch nicht. Was will ich perspektivisch? Ja. Also ich würdige das. Ich finde das total stark.
Nee, da sind wir am Suchen. Deswegen sind wir hier Mitträger des Kongresses, kommen wir hin, diskutieren, informieren uns in allen möglichen Gruppen und gucken mal da. Ne? Das ist ein neues Projekt, wir arbeiten dran. Ne? Und ich glaube, was ich gerade vorgelesen habe, ist unser erstes theoretisches Papier. Ne? Ja. Also wir haben nichts. Ne? Wir haben in der ersten Broschüre, wenn er die durchliest, ne, Berichte aus der Arbeitswelt, ne, wie sich das darstellt überhaupt erstmal, um das auch in der Gewerkschaft gleich zu machen, ne, dass die Leute nicht alle so den normalen 8-Stunden-Tag, 40 oder 35-Stunden-Woche haben, ne, geregelte Betriebsratsbestimmung und dies und jenes, das haben wir alles nicht. Ne. Wir haben Fragen aufgeworfen in dem Heftchen erstmal, ne, und daran arbeiten wir uns jetzt ab. Ne. Ich sage das jetzt so ein bisschen heftig, weil ich bin nicht der Verteidiger des DGB, ne? Und wir haben auch nicht irgendwie so eine Eroberungsstrategie oder sonst was im Hinterkopf, ne? Sondern wir versuchen, ne, die sich wandelnden Bedingungen, ne, sag mal mit einem, das heißt nicht DGB, mit einem gewerkschaftlichen Hintergrund uns zu erarbeiten. Ein gewerkschaftlicher Hintergrund heißt für mich einfach immer kollektive Gegenwehr gegen die Scheiße im Laufen.
Das ist der erste Ort überhaupt, wo Menschen, die Lohnarbeit machen, sich zusammenfinden können und gegen die brutalsten Angriffe zur Wehr zu setzen. Mehr ist es nicht. Das ist noch keine politische Organisation. Die hatte immer den Doppelcharakter, auf der einen Seite zwar die Leute also zusammenzuschließen, auf der anderen Seite aber schon auch so einen Ordnungsfaktor in den Betrieben darzustellen. Das war immer, aber das war der erste Kampfort überhaupt, irgendwann anders gegriffen hat. Und das verstehen wir, denke ich mal, so unter Gewerkschaft. Also,
wie sind denn da die Erfahrungen mit Leuten, die in Barcelona weiter als Entwickler, Softwareentwickler angestellt sind? Also es sind ja meistens ziemlich kleine Firmen, jedenfalls häufig sehr kleine Unternehmen, Software entwickeln, wo dann die Auseinandersetzung mit ihrem Chef dann auch eine Auseinandersetzung zwischen Individuen ist und zwischen Repräsentanten. Das wäre so ein Gedanke. Und das andere, was mir so als, ich bin ja selber kein Entwickler, aber so als Klischee im Hintergrund Fakt ist, dass so im Bereich der New Economy Lohnarbeit und Solidaritätsbewusstsein unter Arbeitnehmern, unter Lohnarbeitern erstmal krass unterentwickelt ist. Das aber auf der anderen Seite im Bereich der freien Software eben sehr viel Solidarität existiert. Also in der Art und Weise, wie solche Projekte zustande kommen. Und ja, da würde ich einfach mal was von euren Erfahrungen hören.
Ja, also so wie du dazu sagst, das kann ich zumindest als Lohnarbeiter bestätigen. Also, aber also bis, außer bei meiner jetzigen Arbeit habe ich eigentlich immer in so kleinen Kitchen gearbeitet.
Aber es ist doch schon auffällig, also so im Bereich der Lohnarbeit so eine krasse Konkurrenz, auch wenn Leute teilweise das Gleiche machen, Software entwickeln. Und dann im Bereich der freien Software entwickeln sich ganz andere Formen von Solidarität. Also Solidarität
in Konkurrenz ist jetzt noch was anderes. Könnte ich jetzt noch nicht nachvollziehen.
Okay, ja, dann ja, kommt mal darauf zurück, dass es erstmal
klein ist. Man hat automatisch krass Konkurrenz.
Naja, also strukturell. Aber das ist mir jetzt auch nicht wichtig. Auf jeden Fall gibt es kein Bewusstsein von irgendwelchen Zusammenhängen ja, innerhalb dieser Lohnarbeit. Das versucht gegen jeder sich irgendwie selber durchzustellen.
Ja, gut, auch also so krasse Solidarität, krasse Konkurrenz nicht, sondern so eher jeder, jeder ist so sehr, oder
Einzelkämpfer.
Ja, so ein Einzelkämpfer.
Ich kann nur nicht mal einen Chef ausmachen.
Ja,
aber
da, wo es um die Entwicklung von Software geht, da gibt es eben einen sehr großen Austausch. Also was schon in Dimensionen von Solidarität hereingeht, also eben insbesondere im Bereich der freien Software. Das ist erstmal ein sonderbares Phänomen. Dass man so jeder so seine Lebensumstände für sich selber organisieren will. Also, und andererseits durchaus, aber auf einer ganz anderen Basis, also nicht auf der materiellen Basis, ein Bewusstsein für Zusammenhänge und für die Notwendigkeit von Zusammenhängen da ist.
Das ist wahrscheinlich kein einfaches Phänomen. Auf der einen Seite kann das kann mehrere Gründe haben, oder es hat sicher mehrere Gründe. Eines ist vielleicht, das zu kompensieren. Also dieses Einzelkämpfertum, das du auf der einen Seite hast, die immer. Weil du bist ja auch ein Mensch und du willst ja auch noch was anderes, ja. Nämlich einen Austausch einfach miteinander, du wärst ja irgendwie kein Mensch, dass das auch irgendwo passiert, dass es einfach von daher einfach psychologisch irgendwie noch dieses Bedürfnis gibt, das zu machen. Und zum anderen halt, weil, soll ich mal sagen, Software eben diese schon hier mehrfach zitierte Eigenschaft der leichten Kopierbarkeit und so weiter hat, dass das von daher eine von den üblicherweise materiellen Dingen, an den notwendigen organisierten Machtgefügen irgendwie mehr oder weniger vorbeiläuft, die ganze Sache. Dass da also quasi ein Vakuum im virtuellen Raum oder wie auch immer ein herrschaftsfreies Vakuum entstanden ist, wo dann jetzt eben diese Kooperationsprozesse praktisch, die sich meines Erachtens relativ natürliche Angelegenheit sind, eben einfach entstehen konnten, sich entfalten konnten. Also sind jetzt nur zwei von denen, sicherlich noch reichlich darüber hinaus. Die Frage wäre jetzt, ob man dieses, also du meinst, es geht so in den Bereich der Solidarität hinein, was da abläuft, ob man das jetzt eben auch tatsächlich so in konkrete, über jetzt die reine Produktion hinausreichende Aktivitäten, sei es jetzt, was weiß ich, gemeinsame Organisation von Lebensumständen oder eben, ich meine auch am Ort der Ausbeutung oder wie auch immer dann zusammenzuschließen, ob man sowas, ob das jetzt irgendwie schon der Punkt ist, der passieren könnte. Man kann vielleicht, also das ist vielleicht reziprok zu der Situation, mit dem, was ihr jetzt so von den, wie ihr dann in Gewerkschaften am Rumschieben seid und, oder da versucht halt was zu ändern, dass das vielleicht genau dann passieren wird, wenn, sag ich mal, die Vision, die eigentlich hinter sowas wie der freien Software ja tatsächlich steht, wenn die irgendwie so als Funke irgendwie auch übergesprungen ist, dass dann so praktisch der umgekehrte Funke zurück dann eben auch kommt, dass die Leute dann eben schnallen so, aha, wenn wir uns ja tatsächlich kollektiv organisieren, auch für unsere Brötchenprobleme, dann hey, das macht ja richtig was bei raus, da können wir zusammen auch irgendwie tolle Sachen machen.
Ja, aber ich denke mal so, dass das der Entstehungsprozess von Software, das hatte ich vorhin auch mal so in einer These kurz vorgelesen, schon so diese egal jetzt, also auch unter Lohnarbeitsbedingungen, schon so diese Möglichkeiten aufzeigt. Programmieren ist für mich auch erstmal eine sehr kreative Tätigkeit, gibt mir relativ viele Freiheiten, Entscheidungsmöglichkeiten. Und wenn ich mir andere Arbeitsprozesse angucke, ist durch eine ziemlich starke Arbeitsteilung oder eine ziemlich starke Hierarchisierung diese Vorstellung, wie kann ein Produktionsprozess anders stattfinden, erstmal so aus sich heraus nicht klar. Das, was wir erfahren als Programmierer, diese Erfahrung machen sie mal oder sehr viele andere Menschen nicht, weil sie unkreative Arbeiten machen, Und ich denke mal, also so die Erfahrung, die wir haben, die müssten wir irgendwie vermitteln, weil die meisten Menschen diese Erfahrung so für sich nicht machen können. Und deshalb denke ich, wird es sehr schwierig, darauf zu warten, auf den Zeitpunkt, irgendwann springt der Funke über und die Leute merken das dann selbst. Achso, dann hätte ich vielleicht verstanden.
Aber es ist trotzdem vielleicht auch noch einer der Gründe dafür, warum in dem Bereich jetzt sowas passiert ist, das, was du gesagt hast. Mhm. Und dass man eben eh schon mehr Kontrolle über den Arbeitsprozess oder mehr Freiheit und so weiter im Arbeitsprozess haben kann.
Also habe ich auch so gemerkt in Auseinandersetzungen oder also in Diskussionen mit Menschen, die eine andere Arbeit machen, dass ich oft die Schwierigkeit habe, so an meinem Arbeitsplatz zwischen Lohnarbeit und und Begeisterung zu trennen. Mich immer wieder runterholen muss, denke ich, Mensch, das ist nicht dein Ding, das sind nicht deine Ziele. Und diese Situation kann ich vielen Menschen gar nicht vermitteln, weil die quälen sich zur Arbeit. So, und da entspringt ein ganz anderes Verhältnis zur Arbeit, weil für uns oder für mich ist Arbeit eigentlich sehr positiv besetzt, wenn ich mir bestimmte Randbedingungen wegnehme. Und diese grundsätzliche positive Bestimmtheit haben viele Menschen gar nicht. Und das ist natürlich mein Problem, wie vermittle ich das? Und über Worte ist es natürlich sehr schwer zu vermitteln.